Ibiza, mein Bestimmungshafen? Ich habe es bereits gesagt, meine Lebensumstände in Südtirol entwickelten sich nicht so, dass ich mir vorstellen konnte, auf Dauer dort tätig zu sein. Zum einen waren die Arbeitsmöglichkeiten durch den Hotelbetrieb zeitlich begrenzt, zum anderen drückte mir die Berglandschaft aufs Gemüt. Da kam es mir sehr gelegen, dass Dieter Abholte, ein Journalist, der oft über meine Tätigkeit berichtet hatte, mich auf Ibiza aufmerksam machte. Er kenne da auch einen deutschen Arzt, so meinte er, der gewiss mit mir zusammenarbeiten würde. Und ein für meine Zwecke geeignetes Hotel gäbe es auch. Also flog ich 1994 auf die Insel, um mich vor Ort umzusehen. 14 Tage später habe ich auf Ibiza die erste Gruppe behandelt. Es lief alles ganz gut. Und die Hilfesuchenden waren damit einverstanden. Hauptsache, uns hilft einer, meinten sie. Selbst wenn wir nach Amerika fliegen müssten, egal wo du steckst, wir kommen schon hinterher. Die nächsten Monate pendelte ich nun zwischen Warendorf, Seis und Ibiza und zurück. Jedes Mal mit Sack und Pack. Da kam doch ein erkleckliches Gepäck zusammen. Neben meinen persönlichen Dingen waren da Stapel von Padre Pio-Büchern, Kartons mit Rosenkränzen, Drucke eines größeren Padre Pio-Bildes, das ich ebenfalls gratis verteile, ein Fernseher und ein Videogerät, das ich brauchte, um einen Pio- und einen Marienfilm zeigen zu können. Kurzum, genug, um einen großen, gebrauchten, gekauften Mercedes zu beladen. Und da ich selber auch nicht der Schmächtigste bin, wollte ich mich auf den langen Fahrten zwischen Deutschland, Italien und Spanien nicht unbedingt in einen Kleinwagen quetschen. Können Sie sich vorstellen, was manche Leute angesichts des Wagens glaubten, sagen zu müssen? Herr Drewermann, unser Heiland ist aber auf einem Esel in die Stadt geritten. Die Dinge auf der Insel entwickelten sich durchweg positiv und so bin ich seit 1995 ausschließlich auf Ibiza tätig. In Dr. Klaus Diller fand ich einen engagierten Arzt, der die Eingangsuntersuchungen durchführt und rund um die Uhr für die Kranken bereitsteht. Schließlich hat man ja, wenn man Menschen ins Ausland holt, die Pflicht dafür zu sorgen, dass auch die schulmedizinische Versorgung gewährleistet ist. Auf Ibiza sind mehrere deutschsprachige Fachärzte und Fachärztinnen tätig und eines der Inselkrankenhäuser verfügt sogar über eine Dialysestation. Dass ich überhaupt auf der Ferieninsel gelandet bin, habe ich im Grunde genommen den deutschen Behörden zu verdanken. Praktisch haben die mich vertrieben und indirekt zu meinem Glück gezwungen. Auch wenn ich das damals, als ich verunsichert und verängstigt war, nicht so sah. Ich war fassungslos darüber, dass das Gute, das ich tat, etwas Böses sein sollte. Vielleicht war es ja eine weitere Prüfung, die der Himmel mir geschickt hat. So wie er mich ja immer wieder in die richtige Richtung geschickt hat. Ich denke nur an verschiedene Begegnungen innerhalb der Kirche. Ich weiß nicht, warum ich im normalen Kirchenleben wenig gute Priester getroffen habe. Die besten habe ich immer in einem Kloster kennengelernt. Ich saß also auf Ibiza und vermisste seelischen Beistand. Mein Spanisch war nicht gut genug, um intensiv mit einem einheimischen Priester sprechen zu können. Dann kam eines Tages eine Frau mit einem behinderten Kind zu mir. Der Kleine war ganz gesund gewesen, bis er in eine Regentonne fiel. Das wurde zu spät bemerkt und das Kind erlitt eine Hirnschädigung. Die Mutter, eine ehemalige Chefstewardess, hat in Florida eine Einrichtung gegründet, die geistig behinderten Kindern gesundheitsfördernde Kontakte mit Delfinen ermöglicht. Sie erzählte mir, wie sehr ihr der Glaube hilft. Und ich erwähnte meine Diaspora, in der mir ein deutschsprachiger Priester fehlte. »Da kann ich Ihnen helfen«, meinte sie. »Ich kenne da einen Prior in Palma de Mallorca, mit dem war ich mal in einer Fernsehsendung. Der spricht perfekt Deutsch. Tomeo heißt er, ich rufe ihn gleich an.« Gesagt, getan. Und bald darauf besuchte ich ihn in seinem Franziskanerkloster auf der Nachbarinsel. Ich reiste nicht allein. Gabriele, mit der ich damals noch nicht verheiratet war, begleitete mich. Als wir ankamen, fragte uns Tomeo, »Wo wohnt ihr denn?« »Wissen wir auch nicht, wir müssen uns noch ein Hotel suchen.« »Kein Hotel«, entschied Tomeo, »ihr wohnt bei uns im Kloster.« Ich habe dann gebeichtet, wonach mir schon lange zumute gewesen war. Danach gingen wir noch nett essen, kehrten ins Kloster zurück und gingen aufs Zimmer. Jeder in seines, zu dem uns Tomeo ganz selbstverständlich hinführte. »Wann wollt ihr denn geweckt werden?« fragte er schließlich.
»Wann steht ihr denn auf?«
»Um 5 Uhr.« »Ist ein bisschen hart. Wir einigten uns auf 7 Uhr.«
Tomeo weckte uns zur vereinbarten Zeit. Er hatte bereits für uns das Frühstück gemacht. Danach fuhr er mit uns durch die Berge und zeigte uns viel von Mallorca. Wir kamen auch an einen Ort, an den nur ganz wenige Menschen gelangen. Wir besuchten eine Gemeinschaft von Eremiten. Auf dem Land, das man ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt hatte, versorgen sie sich mit Schafzucht, Gemüse und Weinanbau selber. Der früher über 50-köpfige Orden besteht heute gerade mal aus 10 Personen. Die Einsiedler sehen zu können, war ein tolles Erlebnis. Doch der Höhepunkt dieses Ausfluges kam erst noch. Als wir mit Tomeo in die Kirche der Eremiten gingen, sagte er: »So, jetzt feiern wir drei eine Messe.« Er richtete den Altar mit Wasser, Wein und Brot her. Wir saßen ganz artig in der Kirchenbank. Am Altar standen 3 Stühle, auf die zeigte Tomeo und sagte: »Kommt her, wir drei feiern hier am Altar die Messe. Ihr könnt mich auch fragen, was ihr vielleicht nicht wisst«, nahm er uns jede Scheu. »Vielleicht kommt euch etwas seltsam vor, das kann ich möglicherweise erklären, nur zu, kommt her. Ihr könnt mir auch sagen, was euch jetzt durch den Kopf geht.« Es war eine der schönsten Messen, die ich je erlebt habe. Danach fuhren wir in Tomeos Kloster, wurden für die Nacht wieder getrennt und kehrten am nächsten Tag nach Hause zurück. Beim Abschied meinte Tomeo auf seine liebevolle Art: »Ist unser Herrgott nicht gütig? Er hat mir eine neue Schwester und einen neuen Bruder geschenkt.« Ich stehe in ständigem Kontakt zu Pater Tomeo. Einmal hatte ich ihn gefragt, ob er nicht bereit wäre, für die, die meine Hilfe suchen, eine Messe zu lesen. Das war für ihn selbstverständlich. Und dann haben wir im Laufe der Zeit im Hotel auf Ibiza mehrere wunderschöne Messen gefeiert. Er hat alle Konfessionen mit einbezogen und sogar mit Protestanten Beichtgespräche geführt, auch wenn es in deren Kirche dieses Sakrament gar nicht gibt. »Vor Gott sind wir doch alle gleich«, erklärte er auf entsprechende Fragen aus der Gruppe. Für ihn spielt die Konfession keine Rolle. Wichtig ist die Liebe zu und die Ehrfurcht vor Gott. Ich konnte ihn sogar im Fall einer 22-jährigen Frau anrufen, die wir hier ins Krankenhaus bringen mussten. Sie hätte eigentlich gar nicht mehr nach Ibiza kommen dürfen, so sterbenskrank war sie. Der größte Wunsch der Mutter, die sie begleitete, war aber ein deutschsprachiger Priester, der ihrer Tochter die Sterbesakramente gibt. Die einzige Möglichkeit, ihr diesen Wunsch zu erfüllen, war für mich Pater Tomeo. Also rief ich ihn an und er versprach, am nächsten Tag mit der ersten Maschine zu kommen. 7:15 holte ich ihn am Flugplatz ab und die junge Frau bekam dann die Krankensalbung. Wären nur alle Priester so berufen und verständnisvoll wie Pater Tomeo. Ich fühlte mich von Anfang an auf Ibiza sehr wohl. Nie gab es irgendwelche Probleme mit den spanischen Behörden. Man lässt mich in Ruhe arbeiten. Behandelt wird in einem speziellen Raum im 4-Sterne-Hotel Los Molinos in Figueretes, einem Teil von Ibiza-Stadt. Die prächtige Lage direkt am Meer, der artenreiche, reizvolle Garten um den Swimmingpool, erstklassige Unterbringung und hervorragende Verpflegung tun den Hilfesuchenden gut. Sie können entspannen und abschalten. Viele haben erstmals Zeit, nur an sich zu denken und, was sehr wichtig ist, um sich auf den Genesungsprozess konzentrieren zu können. Probleme machen zuweilen manche Hilfesuchende, die sich beispielsweise nicht an meine Anweisungen halten und offenbar nicht akzeptieren können, dass ich in langjähriger Praxis bestimmte Verhaltensregeln als sinnvoll für den Heilungsprozess erwiesen habe. Dass sie letztlich dabei sich selbst schaden, wollen sie nicht einsehen. So erhalten alle Hilfesuchenden eine Meditations-CD und einen CD-Player mit der Maßgabe, nach den gemeinschaftlichen Sitzungen in ihrem Zimmer eine Ruhephase einzulegen und nochmals die CD zu hören, damit die Energien sich in ihrem Körper manifestieren können. Was glauben manche machen zu müssen? Hocken entweder gleich in der Cafeteria oder setzen sich in die Sonne und das Abspielgerät wortwörtlich in den Sand. Diese CD gebe ich jedem als persönliches Geschenk mit nach Hause, mit der Bitte, sie weiterhin zu nutzen. Denn das Negative, das sich jahrelang im Körper festgesetzt hat, lässt sich nicht immer in 14 Tagen herausspülen. Der Körper braucht Zeit, die erhaltenen Energien umzusetzen. Leider gibt es in jeder Gruppe welche, die trotz gegenteiliger Ermahnungen ellenlang mit anderen über ihre Krankheiten und über das, was sie in den Behandlungen spüren oder nicht spüren, in einer Weise reden, dass die Gruppe negativ beeinflusst wird. Das heißt, sie erschweren nicht nur meine Arbeit, sondern mindern auch den eigenen Heilungserfolg und den ihrer Mitmenschen. Klar, dass mir dann die Schuld gegeben wird. Vereinzelt passieren kuriose Dinge. Da meinte eine Frau, mir empfehlen zu müssen, ich sollte doch mehr über mein Sternzeichen lesen, damit ich noch erfolgreicher arbeiten könnte. Ein andermal wollte jemand die Behandlungszeit verlegt haben, weil er sonst nicht zur gebuchten Zeit auf dem Golfplatz sein könne. Wirklich ärgerlich sind diverse Versuche nach erfolgreicher Behandlung, weiterhin den Kranken zu mimen, um das Honorar zurückzubekommen. Und schlichtweg empörend finde ich es, wenn jemand auf fremde Kosten, also meine oder durch Hilfe des Fördervereins für die geistige Heilung bedürftiger schwerstkranker Kinder, anreisen und behandelt werden konnte und sich dann herausstellt, dass man sehr wohl über ausreichend eigene finanzielle Mittel verfügt, also praktisch einem wirklich Bedürftigen den Platz weggenommen hat. Glücklicherweise verhält sich die Mehrzahl derer, die auf Ibiza meine Hilfe suchen und bekommen, so, wie es ihrer Situation angemessen ist. Sie wissen, dass ich weiß, welche Odyssee an Arztbesuchen und Therapieversuchen sie hinter sich haben. Und sie erhalten in den 2 Wochen ihres Aufenthaltes neben der bestmöglichen leiblichen Versorgung meine ungeteilte Aufmerksamkeit und, so der Himmel will, ihr höchstes Gut zurück, ihre Gesundheit.